Deutschlandfunk, Information und Musik.
In der vergangenen Woche, da hat die IGLO-Bildungsstudie leidvoll bestätigt, wie schlecht es um Lesekompetenz der Grundschüler in Deutschland steht. Auch die G7-Staaten wollten die Bildungssysteme nach der Corona-Pandemie stärken, hieß es Anfang letzter Woche beim Treffen der G7-Bildungsminister in Japan. Aber was ist ein widerstandsfähigeres Bildungssystem? Aus dem Blick gerät, worum es bei der Idee der Bildung und Mündigkeit ja ursprünglich ging, weniger um Beschäftigungs- und Arbeitsmarktfähigkeit. Jürgen Overhoff ist Professor für historische Bildungsforschung an der Universität in Münster, gibt eine neue Buchreihe zur Geschichte der Pädagogik und Erziehungsphilosophie heraus. Zu den ersten Bänden zählen Klassiker wie John Lockes Gedanken über Erziehung, das ist aus dem Jahr 1693, oder Wilhelm von Humboldts Bildungstrieb und Freiheitsdrang, oder auch Comenius' Didaktik. Ihn habe ich gefragt, warum tut er das?
Warum mache ich das? Weil ich glaube, dass die alten Texte, 1693 ist eine erschienen, 1657 und Humboldt, das sind Texte der 1780er bis 1830er Jahre, die in dem Band vereint sind, weil diese alten Texte uns heute noch etwas zu sagen haben und weil wir uns, wenn wir uns auf diese Texte einlassen, Dinge verstehen, vielleicht sogar besser verstehen, die mit Erziehung, Pädagogik, Bildung zu tun haben im Hier und Heute. Ich habe zur Vorbereitung dieser Bücher, um diese Bücher gut machen zu können, in Münster Seminare erteilt. Und die Studentinnen und Studenten haben das sehr gerne, weil sie wussten, dass es auf ein Buch hinausläuft, dass sie jetzt gemeinsam mit mir praktisch in Angriff nehmen. Also die Studenten haben das sehr gerne mitgemacht und mir viel mitgegeben und vor allen Dingen Bestätigung mitgegeben, dass das eine gute Sache ist, diese Reihe zu machen. Also die gehen mit und die lassen sich auch auf diese Texte ein. Und das ist wunderbar zu sehen.
Unser Gespräch findet statt, wenige Tage nach Veröffentlichung wieder mal einer IGLO-Studie. Es ist auch nach Corona keine sonderlich neue Weisheit festzustellen, dass die Lesekompetenzen, Bildungskompetenzen unserer Grundschüler ziemlich verbesserungswürdig sind, um es mal sehr zurückhaltend zu sagen. Auch an den Universitäten hört man es vermehrt. Ist John Lockes Ideal, um jetzt mal handfest zu werden, Bildung solle Spiel sein, Bildung solle Erholung sein, Verführung zur Vernunft, Kinder sollten als vernünftige Geschöpfe betrachtet werden, die Strafe und die Züchtigung habe gefälligst abwesend zu sein, damit sich Erziehung entfalten kann, Erziehung zur Mündigkeit und kein Zwang da ist. Sind das aufklärerische Ziele, die gestern wie heute gelten?
Ja. Um es kurz und knapp als Antwort jetzt Ihnen mal entgegenzurufen, ja. Locke ist deswegen mir auch ganz besonders wichtig in dieser Reihe, weil er am Anfang der Aufklärungspädagogik steht und tatsächlich, Sie haben es gesagt, Spiel, Freude, sagt, es kommt auf eines an beim Lernen, dass wir, wenn wir lernen, in Tune sind, also in der entsprechenden Stimmung. Und wenn wir nicht in der Stimmung sind, dann können wir nicht gut lernen. Und die Kunst ist jetzt, eines guten Pädagogen, einer guten Lehrerin, Stimmung zu erzeugen oder eine Stimmung zu entfalten, dass wer immer jetzt aufgerufen ist, zu lesen, zu lernen, sich darauf einlässt, und zwar gerne darauf einlässt. Und ohne das geht es nicht. Und das ist spannend. Locke verwirft die Prügelstrafe als allerletztes Mittel noch nicht in dieser Zeit. Wir haben ja auch bis ins 20. Jahrhundert gebraucht, bis das in den Schulen dann soweit war. Aber es ist die Probe aufs Exempel. Wenn wir Locke lesen, dann verstehen wir, es geht nur so, wenn wir mit Freude und guter Stimmung und Spaß uns ans Lernen machen. Und dann müssen wir nach Antworten suchen. Und die finden wir bei Locke vielfach, warum es gelingen kann. Ohne Zwang, ohne Prügel, ohne Drohung, ohne all diese unschönen Dinge.
Er hat ganz einfache Tipps, die man heute noch anwenden kann. Ne? Leseunterricht mit dem Würfel beispielsweise.
Ja, das ist doch schön. Man würfelt sich ein Alphabet zurecht und lernt durch dieses Spiel die Freude am Lesen. Das ist natürlich bei den ganz Kleinen jetzt so etwas, was er unternimmt. Aber ich denke zum Beispiel daran, dass er auch Landkarten auch interessant findet. Die Spiele, wünscht dir was, unternimmt eine Reise auf dem Globus, wo liegt eigentlich was? Und dass man da über Länder und andere Kulturen ins Gespräch kommt. Vielleicht auch in einer Art Wettbewerb miteinander. Ja, und die Lehrer werden aufgerufen, sich etwas auszudenken in dieser Hinsicht. Und das ist schon nach wie vor gültig. Ich glaube ja.
Jürgen Overhoff, wir sprechen in einem Moment, wo die Kritik an einem sehr technischen Bildungsbegriff, glaube ich, handgreiflich geworden ist. Was meine ich also? Wenn Bologna-Prozesse auf Employability drängen, also möglichst schnell fertig zu werden, wir gelernt haben, dass das mit dem G7 vielleicht doch nicht so klasse ist an der Schule, dann ist das nicht nur eine Frage, über die wir jetzt reden, von Bildungsgeschichte, sondern auch von ästhetischer Erziehung des Menschen, von Selbstbildung als Projekt eines freien Menschen in einer freien Gesellschaft. Oder bin ich zu sonntäglich?
Nein, nein, alltäglich, also im besten Sinne alltäglich. Genau, die freie Gesellschaft findet nicht nur sonntags statt, die muss im Alltag wiederzufinden sein und Selbstbildung gehört dazu. Darum geht es. Also ich habe ja auch in der Reihe Texte ausgesucht, wo das ganz im Mittelpunkt steht, die Selbstbildung, die tägliche Arbeit auch, die das bedeutet, das Bemühen darum, sich voranzubringen, sich weiterzuentwickeln. Dafür steht wie kein anderer in der Reihe natürlich auch Wilhelm von Humboldt.
Ja, Sie machen es mir leicht, das wäre mein nächstes Stichwort gewesen, denn Humboldt ist nicht nur Bildungspolitiker gewesen, viele wissen das gar nicht, er ist eigentlich einer der Väter der germanistischen Sprachwissenschaft. Er sprach von der Sprache als Weltansicht. Bildung heißt nicht Wissenshuberei, Trophäen sammeln, sondern heißt zwischen Denkendem und Gedachtem einen Unterschied zu machen. Ne? Also ist auch ein Selbstbildungsprozess als ein Selbstbefreiungsprozess.
Ja, Sprache ist ganz wichtig bei Humboldt. Sie sagten es schon. Und um jetzt mal gleich zu sagen, Humboldt ist überhaupt nicht nur für die Elite, wie manche denken, jemand, an dem man sich dann erbauen kann. Wir wissen, dass Humboldt die griechische Sprache, das Altgriechische, besonders großartig fand und glaubte, wenn man sich auf diese Sprache einlässt und diese Sprache erlernt, dass man viel über Sprache grundsätzlich versteht.
Konnte auch Sanskrit, ne?
Ja, er konnte ganz viel. Er konnte auch die baskische Sprache. Aber damit ist schon jetzt ein Weg von mir, führt eine Fährte auf eben ganz viele ganz andere Sprachen. Also man kann ein guter Mensch, ein Gebildeter sein, zum Beispiel ohne Griechisch zu können. Ja, sage ich jetzt mal so. Man kann dann vielleicht Japanisch, man kann dann vielleicht Baskisch und vielleicht auch Plattdeutsch. Ja, der Punkt ist, dass wir verstehen, wenn wir uns bilden wollen und selbst bilden wollen, dass es Sprache gibt, dass wir als Menschen, es ist auch die Gebärdensprache der Gehörlosen würde dazugehören, eine ganz andere Art der Sprache, dass wir uns in Sprache ausdrücken und dass das sehr viele verschiedene unterschiedliche Sprachen, Dialekte gibt, dass die Sprache sich entwickelt. Das zu verstehen, ja, da bietet Griechisch viel, aber viele andere Sprachen sind da ebenfalls geeignet im Vergleich, wenn wir sie im Vergleich studieren, um uns darüber Aufschluss zu verleihen und oder zu geben, zu verschaffen, was das ist, wenn wir mit Sprache umgehen und gut Sprache einsetzen möchten, poetisch, aber auch präzise wissenschaftlich.
Im westöstlichen Divan, im Buch des Parsen, gibt es einen sehr schönen, einfachen Zweizeiler, der lautet von Johann Wolfgang von Goethe: schwerer Dienste, tägliche Bewahrung, sonst bedarf es keiner Offenbarung. Will heißen, es gibt auch sowas wie ein Bildungsglück, das einfach in der Übung und der Mäßigung besteht. Zu sagen, ich gewinne dann nämlich etwas, einen Abstand zur Welt, einen Abstand auch zum anderen, zu sich selber vielleicht auch. Also psychologischer gesagt, sowas wie Affektkontrolle, Distanz zur Welt, dass man also nicht gleich losbrüllt beispielsweise, wie es ja gerne schon mal der Fall sein kann.
Ja, Selbstbeherrschung ist bei Humboldt eine Sache, die ganz wichtig ist natürlich. Man muss ja auch einander zuhören können, man muss sich ausreden lassen dürfen und so weiter. Das ist schon richtig, Selbstbeherrschung, Affektkontrolle. Aber Sie haben eben noch gesagt, die Zeit, die haben Sie angesprochen. Also wie lang dürfen wir uns eigentlich Zeit gönnen, um zu lernen, Dinge zu entwickeln? Und bei Humboldt ist das relativ offen. Eine Reihe von Jahren, sagt er immer wieder mal, sollen Kinder zur Schule gehen oder eine Reihe von Jahren sollen wir der Wissenschaft leben an der Universität als Studierende mit Gleichaltrigen gemeinsam. Das ist also nicht so präzise formuliert. Es kommt darauf an, dass wir das eben eine Weile, die wichtig ist für Muße, um diesen Abstand, Distanz zu gewinnen, einfach auch mal tun. Und es ist noch ein weiterer Punkt bei Humboldt wichtig, das ist nämlich, dass wir nicht alles an einen bestimmten Zweck knüpfen. Also der Wissenserwerb führt ja vielleicht irgendwann dann auch zu einem bestimmten Nutzen und wir sind auf dem Arbeitsmarkt vielleicht mit einer bestimmten Qualifikation dann gut aufgestellt, ist aber nicht der Hauptpunkt beim Lernen und bei der Bildung, sondern es ist die stete Weiterentwicklung. Und zum Beispiel so etwas wie der Erwerb einer Selbstbeherrschung, wie das Verständnis von, wie Sprache funktioniert. Und das ist alles nicht so schnell an einen unmittelbaren Nutzen und einen Zweck geknüpft. Und das ist, glaube ich, auch mir sehr wichtig an dieser Reihe, dass ich hier alte, aber nicht veraltete Erziehungsphilosophen zusammenbringe, die das wissen und vermitteln.
Womit geht's weiter nach den ersten drei Bänden?
Der nächste Band, der kommt, der ist auch schon angekündigt, ist Immanuel Kant. Das wird dann heißen, dieses Buch über Pädagogik, so hieß seine letzte Veröffentlichung, 1803 erschienen, aber im Untertitel Anleitung zur Freiheit. Und da sehen Sie dann auf dem Cover einen Jungen, der einen Berg hochkraxeln möchte. Und der Vater oder der Erzieher, das ist ein bisschen offen, steht daneben, hält die Hand an die Felswand, unterstützt, vielleicht ja, vielleicht nein, schenkt ihm ein gewisses Vertrauen, dass er das schaffen kann. Und dafür haben wir uns entschieden. Denn auf diesen anderen Bänden sind auch Fotos zu sehen aus dem Hier und Heute, um zu zeigen, die Grundideen dieser Erziehungsphilosophen, die diese Reihe ausmachen, die sind von damals, aber auch von heute. Und bei Kant zum Beispiel ist es das Problem, dass er definiert, wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwang. Er möchte auch zur Freiheit anleiten, aber so etwas wie Zwang gibt es schon. Er sagt sogar, Zwang muss sein. Also indem man Kindern und Jugendlichen etwas vorsetzt und abverlangt auch, indem man sie aus einer bestimmten Aufgabenstellung nicht herauslässt. Und trotzdem möchte man sie zur Freiheit anleiten. Das ist ein Problem. Er kann es auch im Letzten vielleicht nicht auflösen, aber er sagt, wir müssen ehrlich sein und dazwischen bewegt sich Erziehung, Pädagogik immer. Also Kant wird als nächster Band in dieser Reihe kommen.
Sagt Jürgen Overhoff, er betreibt historische Bildungsforschung und er hat einige klassische Texte neu herausgegeben.